Franco vor Gericht, so heißt der Film. Du bist Deutscher. Wie bist du auf dieses Thema gekommen und was hat dich daran gereizt?
Naja, ich bereise Spanien jetzt schon seit Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Zunächst aus privaten Gründen, später dann während meines Studiums und auch wegen verschiedener Arbeitsstellen war ich halt oft da. Anfang der 80er Jahre natürlich eine ganz spannende Zeit, was man ja auch an dem Film dann sehen kann. Also ich war das erste Mal tatsächlich kurz nach dem Putschversuch von 81 dort in Madrid, als dort gerade die berühmte Movida losging, die mich damals, ich war 20 zu dem Zeitpunkt, sehr verwundert hat. Ich habe die als sehr hedonistisch und als sehr unpolitisch wahrgenommen, was man jetzt auch über 30 Jahre später eigentlich gut erkennen kann, was aus den damaligen Leuten geworden ist und was die für Meinungen vertreten. Ich kam aus einer Welt, wo gerade Ronald Reagan an die Macht gekommen war, Maggie Thatcher, Helmut Kohl stand kurz bevor, wo neoliberale Politik betrieben wurde, wo selbstverwaltete Jugendzentren, Freibäder, alles das, was öffentlich war, was dem Staat gehörte, uns allen gehörte, plötzlich privatisiert werden sollte. Und in Spanien, zumindest in Madrid, schienen das die Leute wenig zu kümmern, aber es gibt natürlich auch eine klare Begründung dafür. Die hatten eben einfach erstmal 40 Jahre Diktatur hinter sich und die wollten endlich in Anführungsstrichen frei sein, Drogen nehmen und das auch genießen. Und das ist eben gnadenlos im Grunde schon 1981 wieder zunichte gemacht worden durch diesen Putschversuch. Da ist klar geworden, dass die Demokratie auf sehr wackeligen Füßen steht und dass, wenn die Dinge nicht so laufen, wie bestimmte Menschen das in Spanien wollen, die weiterhin mit den Säbeln rasseln werden. Und deswegen ist auch diese Vergangenheitsbewältigung in Spanien so schwierig zu erklären, weil es auch nicht so einfach zu vergleichen ist, beispielsweise mit der deutschen oder der italienischen Diktatur, also mit Mussolini oder Hitler. Franco ist eben über einen Krieg an die Macht geputscht worden, eben auch mit Hilfe der Italiener, Deutschen und Portugiesen und hat dann 40 Jahre tatsächlich an der Macht bleiben können. Und das macht das Thema eben auch nach wie vor zu einem brisanten Thema. Und wie gesagt, 2010 ist dann in Argentinien eine Richterin damit beauftragt worden, diese Fälle zu untersuchen und eventuell eben auch vor Gericht zu bringen. Und das hat für sehr viel Aufsehen, zumindest innerhalb Spaniens, gesorgt. Ich glaube, im Rest Europas ist das noch nicht unbedingt so angekommen.
Wie seid ihr rangegangen an die Filmarbeit?
Also wir haben erstmal ganz aufmerksam die Anklageschrift gelesen. Und die Anklageschrift basiert ja auf tatsächlich den Ergebnissen der letzten 20 Jahren, was Historiker bezüglich des sogenannten spanischen Bürgerkrieges herausgefunden haben. Und da muss man tatsächlich von einer Neuschreibung der Geschichte fast sprechen. Also nicht einer kompletten Neuschreibung, aber von bestimmten Dingen, die man in dieser Schärfe und in dieser Klarheit eben vor 20, 30 Jahren noch nicht wissen konnte. Die Dokumentenlage war immer schlecht, die ist auch nach wie vor schlecht, aber da ist viel in Bewegung gekommen und es ist vor allem viel in Bewegung gekommen durch die Massenausgrabung, die ab dem Jahr 2000 sozusagen dann auch wissenschaftlich begleitet wurden und wo es dann auch erstmals per DNA-Analysen sozusagen Leute identifiziert werden konnten. Und die Entdeckung der Massengräber hat im Prinzip die Zivilgesellschaft wieder auf die Beine gebracht. Also die Enkelgeneration ist es im Prinzip, die sich jetzt dieser Fälle angenommen hat. Und als wir 1999 mit unserem ersten Film begonnen hatten, war noch 2000 war das erste Massengrab, wo jemand identifiziert werden konnte. Da sprach man immer noch von sozusagen der Repression in beiden Lagern von 30.000 Toten. Dieses Verhältnis ist inzwischen bei 1 zu 3, 1 zu 4. Ich glaube, dass wenn erstmal alles komplett untersucht worden sein wird, das wahrscheinlich sogar bei 1 zu 10 landen wird, weil die Dunkelziffer ist immens. Viele Beweise konnten eben einfach auch vernichtet werden. Die Diktatur währte so lang. Im Prinzip haben die spanischen Faschisten schon, als klar war, dass die Deutschen den Zweiten Weltkrieg verlieren werden, haben ab da schon begonnen, Spuren zu verwischen. bis zum letzten Tag der Diktatur wurden Spuren verwischt. Sogar noch während dieser Übergangsphase von 75 bis 77 ist beispielsweise, sind die kompletten Unterlagen und Dokumente der Falange ganz bewusst zerstört worden.
Also ihr habt die Anklageschrift gelesen, es kam da relativ viel neu ans Licht. Wo kamen die ganzen Beweise denn her? Kam das über Zeitzeugen?
Sagen wir, so viel neu ans Licht kam nicht, sondern es ist im Prinzip es ist eine relativ kluge Zusammenfassung dessen, was die Historiker in den 20 Jahren vorher herausgefunden hatten. Und die Historiker sind auch beflügelt worden durch diese gesellschaftliche Bewegung, Massengräber, geraubte Babys, die Leute, die ins Exil gehen mussten, das, was man den Frauen angetan hat, Folter. Es gibt kein Verbrechen, also was nicht im argentinischen Gesetzbuch steht, was nicht begangen worden ist. Enteignung, all das spielt eine Rolle. Und die Anklageschrift macht eben Folgendes. Die sagt ja auch, wir werden Verbrechen untersuchen vom ersten Tag des Putsches an, also dem 17. bzw. 18. Juli 1936, bis hin zu den ersten freien Wahlen im Juni 1977. Weil viele Leute vergessen das gerne, dass in diesen zwei Jahren des Übergangs es fast 600 Tote gegeben hat. Es war keine so modellhafte Übergangsphase, wie man gerne sagt. Und wir haben uns dann sozusagen für unseren Film gedacht, wenn schon die Anklageschrift relativ akribisch die einzelnen Perioden, Zeitperioden untersucht, welche Verbrechen wurden wann und wie begangen, dann haben wir natürlich auch die Verpflichtung, uns für diese einzelnen Perioden sozusagen exemplarisch Fälle auszusuchen, die das widerspiegeln. Und eben die Anklageschrift behauptet ja nun, dass es sich eventuell um Völkermord oder eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt. Und wenn es sich um diese beiden Verbrechen handeln soll, muss die Anklageschrift beweisen, dass es sich um systematische Verbrechen handelt, also vorher geplante Verbrechen. Und das ist dann gar nicht mehr so einfach. Also weil natürlich die spanische, also die nationale Justiz in Spanien sagt, dass all diese Verbrechen natürlich längst verjährt sind und dass natürlich auch diese Verbrechen im Prinzip ungesühnt bleiben müssen, weil es ein Amnestiegesetz gegeben hat, wonach diese Verbrechen nicht strafrechtlich verfolgt werden dürfen. Das heißt, da haben wir jetzt diesen klassischen Widerspruch zwischen nationaler Rechtsprechung und internationaler Rechtsprechung. Die internationale Rechtsprechung ist eben auch noch gar nicht so alt, wenn man so will. Also der Startpunkt ist wahrscheinlich der Nürnberger Prozess, wo im Übrigen ja die vier wichtigsten Hauptanklagepunkte auch waren. Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und im Übrigen wird gerne vergessen, Verschwörung gegen die Demokratie von Weimar. Ist ein ganz wichtiger Aspekt, der meiner Meinung nach dieser langen 10-jährigen Recherche an dem Film in Spanien gerne unter den Tisch gekehrt wird. Also weil wer hat sich gegen wen verschworen? Weil man hat in den letzten 80 Jahren gerne beiden Seiten sozusagen so eine Art von Kollektivschuld gegeben und das ist einfach nicht mehr haltbar. Und das zeigt auch relativ klar und deutlich diese Anklageschrift, dass eben es eindeutige Verschwörer gegeben hat und die haben sich verschworen gegen einen demokratischen Rechtsstaat.
Die Gegenseite hat versucht, den Rechtsstaat zu verteidigen.
Zu verteidigen. Dass dabei auch sehr viele grausame Verbrechen begangen worden sind, das ist klar. Aber diese Verbrechen sind im Übrigen alle später gesühnt worden. Und auch die Opfer sind alle im Nachhinein entschädigt worden.
Es hat ja auch spanische Versuche gegeben, diese Verbrechen zu sühnen und es vor Gericht zu bringen. Und nach meinem Verständnis gibt es doch sowas wie Mord oder solche schweren Verbrechen, die verjähren doch eigentlich nicht. Was ist da passiert, dass es überhaupt erst in Argentinien beginnen musste, um das Ganze wieder auf die Bühne zu heben?
Also sagen wir es mal so, 2008 versucht der spanische Haftrichter Baltasar Garzón, aber er versucht es nicht. Es ist im Übrigen auch ja die Haftrichterin Maria Servini. Die Richter suchen sich die Fälle nicht aus. Es wird häufig falsch dargestellt. Die Richter erhalten ihre Fälle fast weltweit nach einem Losverfahren. Und sowohl Herr Garzón ist gelost worden. Es ist, die Leute glauben das einem immer nicht, weil man den ja so ein bisschen als jemanden bezeichnet, der sich gerne in den Vordergrund schiebt, was alles überhaupt gar nicht stimmt, sondern Es ist einfach, er ist gelost worden. Und er hat sich dann 2008 dieser Fälle angenommen und hat aber gleichzeitig, da er natürlich ein sehr umtriebiger Richter ist und beispielsweise gegen die Drogenmafia unterwegs war, gegen ETA unterwegs war, der hat sich im Prinzip innerhalb Spaniens auf allen Seiten nur Feinde gemacht und hat sich eben zum gleichen Zeitpunkt auch um die großen Korruptionsfälle innerhalb der konservativen Volkspartei gekümmert. So, und daraus hat man ihm dann auch einen Strick gedreht. Man hat ihn ja letztendlich sozusagen mit einem 11-jährigen Berufsverbot belegt, weil er angeblich, man hat ihn der Rechtsbeugung beschuldigt und das wurde dann auch bestätigt in dem Fall dieser Korruptionsfälle. Und das heißt, man hat ihn dann diese Franco-Verbrechen gar nicht mehr aufklären lassen, weil es gab eben eine erste Anklageschrift aus dem Jahre 2008, nachdem die Franco-Diktatur erstmalig auf die Anklagebank gesetzt werden sollte, allerdings nur Verbrechen bis 1950. Das heißt, es wäre ein Prozess gegen sowieso schon tote Täter gewesen, tote mutmaßliche Täter. Und das ist das, was dann die Argentinier aufgreifen und sagen, wenn wir Erfolg haben wollen, und die argentinische Rechtsprechung unterscheidet sich da auch durchaus von der spanischen, die brauchen lebende mutmaßliche Täter, die eben gemeinsam in einem Gerichtssaal auch, wo sozusagen Täter und Opfer beide zu Wort kommen dürfen. Und im Grunde, da ja Garzón jetzt auch jemand gewesen ist, der unter anderem mit Carlos Castresana, das ist der ehemalige Staatsanwalt des spanischen Obersten Gerichtshofs, die beiden sind ja die Hauptverantwortlichen gewesen für die Festsetzung von Pinochet, inzwischen genau 20 Jahre her, und sich Juristen weltweit so gut vernetzt haben, dass man sich gegenseitig Gefallen tut. Und das heißt, dass die internationale Rechtsprechung ohne dieses große Netz an Juristen, die sich weltweit dafür einsetzen, dass eben Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesühnt werden, und zwar vor einem internationalen Gerichtshof oder eben auch vor einem nationalen, weil eben laut internationaler Rechtsprechung diese Verbrechen, wie du ja auch schon richtig gesagt hast, eben nicht verjähren und auch Spanien als Land, als Nation all diese Verträge ratifiziert hat im Parlament, ist es eben ein großer Widerspruch, dass sich jetzt doch in diesem Fall spanische Rechtsprechung und internationale Rechtsprechung so konträr gegenüberstehen. Aber klar, den Versuch hat es gegeben mit Garzón und das hat man gnadenlos abgewürgt. Für mich ist auch diese Belegung mit einem 11-jährigen Berufsverbot völlig überzogen, also von Seiten der spanischen Justiz, und sind ein klarer Beweis dafür, dass man da jemanden beseitigen wollte, der unangenehm war. Und es ist letztendlich ein internationaler Skandal, weil da die Rechtsstaatlichkeit so ein bisschen ausgehebelt worden ist. Und das sollte einem zu denken geben. Hinzu kommt aber dann auch eben, wenn man diesen Vergleich anstellen will zwischen Westdeutschland und jetzt Spanien, auch die westdeutsche Justiz war natürlich bis weit in die 70er Jahre, und wir sitzen hier in Baden-Württemberg und wir erinnern uns alle auch an Herrn Filbinger, bis weit in die 70er Jahre waren eben ehemalige Nazi-Verbrecher durchaus auch, wurden geschützt von der deutschen Justiz, die eben auch massiv mit ehemaligen Nazis besetzt war. Und das ist in Spanien nach wie vor ganz ähnlich. Also sagen wir mal, diese 40-jährige Demokratie hat sehr vieles auf den Weg gebracht. Und es ist auch, also trotz aller Kritik, die man vielleicht dran üben kann oder die vor allem also von vielen politischen Gruppierungen innerhalb Spaniens geübt wird, ist es ja trotzdem eher eine Erfolgsgeschichte. Aber dass gewisse, sagen wir mal, gewisse Institutionen nach wie vor nicht unbedingt demokratisch ticken, da sagt man nichts Falsches.
10 Jahre habt ihr an dem Film gearbeitet. Ja, was hat dich besonders beeindruckt? Was fandest du jetzt so das Bemerkenswerteste auch an der Recherche oder an Begegnung?
Ich finde es erstaunlich, dass man diese schlimmen Verbrechen so lange unter dem Deckel halten konnte. Und es hat dann doch sehr wahrscheinlich damit zu tun, dass sich eben der spanische Faschismus ganz anders präsentiert hat und auch entwickelt hat als eben in anderen Ländern und eben nur durch die brutalste Gewalt überhaupt an die Macht kommen konnte. Wir reden eben nicht von Italien mit Mussolini und auch nicht von Hitler, der im Prinzip in Anführungsstrichen gewählt wurde. Im Übrigen nicht von einer Mehrheit der Deutschen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber Franco ist ja nie zu einer Wahl angetreten. Und die faschistische Einheitspartei, die Falange, die bei den Wahlen, den letzten freien Wahlen 1936 angetreten ist, hatte ja 0, noch was Prozent. Die spielten im Prinzip nicht wirklich eine Rolle. Das heißt, die brauchten brutale Gewalt und vor allem ja auch nachdem der Krieg 1939 im April beendet war, brauchten die diese Repressions. Der Repressionsapparat ist ja dann erst wirklich aufgebaut worden. Erst dann sind die 185 KZs errichtet worden, mehrere hundert Gefängnisse. Die Leute sind gefoltert worden. Alleine in diesen ersten 3-4 Jahren nach Ende des Krieges geht man von Schätzungen aus, dass knapp 50.000 Menschen standrechtlich erschossen wurden. Die Repression, die innerspanische Repression, war wesentlich größer als die in Italien Mussolinis oder die in Hitlerdeutschland. Es gibt Berichte, die wir gefunden haben bei der Recherche, aber die auch natürlich bekannt, längst bekannt sind, die haben wir jetzt nicht aufgedeckt. Wo beispielsweise der deutsche Botschafter, Nazi-Botschafter 1942, 43, wenn ich mich nicht täusche, sich offiziell bei Franco beschwert, dass er nachts nicht schlafen kann, weil ständig Leute erschossen werden. Dass die doch mal endlich aufhören sollten. Jetzt hätten sie doch den Krieg gewonnen, jetzt ist doch auch gut. Jetzt, ihr seid doch jetzt an der Macht, jetzt, also damit könnt ihr doch jetzt auch Schluss machen. Warum legt ihr weiter Leute um? Ja, und das ist eben das große Problem jetzt auch in diesem Gerichtsprozess, weil im Grunde ging es um eine politische Säuberung. Und politische Säuberung gilt nicht offiziell als Genozid. Davor hatten damals die Vereinten Nationen Angst, das mit aufzunehmen. Das war auch schon im Jugoslawien-Konflikt durchaus ein Problem, wobei man da dann natürlich über die Ethnien, sagen wir mal auf juristischer Ebene, das Problem lösen konnte. Aber in Spanien werden ja keine Ethnien niedergemetzelt, sondern, und das ist vielleicht auch etwas, weil du ja gefragt hast, was uns da besonders im Gedächtnis geblieben ist. Ich glaube, diese ganzen spanischen Verbrechen sind auch in Vergessenheit geraten, weil es politische Säuberungen waren und die politischen Säuberungen betrafen vor allem arme Menschen. Arme Bauern und arme Arbeiter. Und zwar kann man wahrscheinlich schon ziemlich sicher sagen, dass über 90% der Opfer arme Arbeiter und Bauern waren. Und nach denen kräht kein Hahn. Die haben nie eine Lobby gehabt.
Was macht das mit einer Gesellschaft dann, auch jetzt eben 40 Jahre nachdem Franco weg ist? Warum ist in der Zwischenzeit dann so relativ wenig passiert?
Ja, was macht das mit einer Gesellschaft? Ich meine, das müsste man jetzt einen Psychologen fragen. Und ich meine, die Psychologen geben eine relativ eindeutige Antwort. Also die haben sie ja auch über Nazi-Deutschland gefällt. Nicht nur Psychologen, auch Hannah Arendt und andere. Es macht eine Gesellschaft krank. Weil natürlich sich diese Trauer, dieses Leid auf die nächsten Generationen überträgt. Ich meine, das wissen wir von Bombenopfern, von Frauen, die vergewaltigt wurden im Krieg, die gefoltert wurden. Also es gibt auch eine Person in unserem Film, die ja der selbst nie wirklich Leid zugefügt wurde. Aber ihre ganze Familie ist entweder ins KZ gekommen oder musste ins Exil. Und sie hat als Person dieses ganze Leid ihrer Familie sozusagen auf ihre Schultern genommen. Und das sieht man ja auch alleine schon in ihrer Körperhaltung und wenn man sie sprechen hört, wie sehr sie diese komplette Familiengeschichte belastet. Aber man stelle sich eben vor, dass im Grunde 90% der Familie irgendwie hingerichtet wurde. Oder wenn ich hingerichtet, dann ins Exil gehen musste, ins Gefängnis gesperrt wurde, gefoltert wurde und so weiter und so fort. Das kann nicht gut sein für keine Gesellschaft. Und wenn man darüber hinwegkommen will, ist es eben für die Opfer unheimlich wichtig, dass dann auch tatsächlich Recht gesprochen wird. Weil ich glaube eben nicht, dass es reicht, dass Historiker das rausfinden und dass da auf dieser wissenschaftlichen Ebene so eine Art von Wahrheit, also was so eine Wahrheitskommission ja eigentlich auch rausfinden müsste, etabliert wird, sondern ich glaube, den Opfern ist wichtig, dass die Täter wirklich auch verurteilt werden. Und ich glaube, die Opfer machen das ja auch nicht aus einem Rachegefühl heraus. Also das war auch etwas, was uns nicht überrascht hat, aber wo wir schon auch gedacht haben, es ist sehr interessant zu sehen, dass wir kein Opfer getroffen haben und wir haben ja wesentlich mehr als die 15, die wir jetzt im Film vorstellen, interviewt, dass niemand von denen Rachegelüste hatte, sondern dass die alle nur gesagt haben, ich will einfach, dass die Geschichte, die uns widerfahren ist, dass sich das erstens nicht wiederholt und dass zweitens Recht gesprochen wird. Die wollen Gerechtigkeit. Die wollen, dass es offiziell anerkannt wird, dass sie misshandelt wurden. naja, es ist jetzt, also das ist jetzt eher so meine persönliche Interpretation. Dass das so in Vergessenheit geraten ist, hat eben zum Großteil auch damit zu tun, wer die Opfer sind. Es sagt auch einer der Historiker in unserem Film ziemlich klar. Er sagte, naja, das war eben ein ideologisch geführter Krieg, aber es war auch nach Klassenzugehörigkeit. Und man darf nicht vergessen, dass beispielsweise dieses Massaker in Badajoz, was wir ja auch im Film präsentieren, das gilt inzwischen unter Historikern durchaus als ein Racheakt der bürgerlichen Schichten gegenüber den verarmten Landarbeitern, die es gewagt hatten, während der Zweiten Spanischen Republik, nach den letzten freien Wahlen im Februar 1936, offiziell wurde ihnen von der demokratischen Regierung Land zugeteilt. Land, was brach lag und den Großgrundbesitzern über Jahrhunderte gehört hatte. Und das haben die Großgrundbesitzer als Enteignung verstanden. Dabei ging es der Regierung nur darum, dieses brachliegende Land endlich einer Nutzung zuzuführen und diesen verarmten Landarbeitern was zu essen, damit die sich selbst versorgen konnten. Und das haben die Landarbeiter denen nie verziehen. Das haben die als so eine Art von Kollektivisierung, als Vergesellschaftung bezeichnet. Und das kann man auch nach wie vor in der Nazi- und in der frankistischen Propaganda nachlesen. Also auch selbst in den Nazi-Zeitschriften spricht man von der Landnahme durch Arbeiter. Und angeblich ist dieses Massaker, was dann im August 36, also in den ersten Wochen des Putsches, eben an diesen armen Leuten verübt wurde, so eine Art von Racheakt gewesen.
Die Opfer bekommen wenigstens eine Stimme, also sie werden gehört, sie können sich öffentlich äußern. Das ist schon mal, glaube ich, gut und wichtig und ist lange nicht passiert. Aber wie geht's weiter mit dem Faktor Gerechtigkeit, mit Rechtsprechung, wenn es diesen Konflikt gibt zwischen internationaler und nationaler Rechtsprechung?
Ja, sagen wir es mal so, die spanische Regierung und auch natürlich die spanische Justiz boykottieren ganz offen das, was sie eigentlich gar nicht boykottieren dürften, tun es aber. Wenn in der Hinsicht nichts passiert, sieht das nicht besonders gut aus für die argentinische Justiz, überhaupt jemanden vor Gericht zu zerren, solange eben auch der spanische Staat diese 24 Angeschuldigten nicht ausliefert, kann da relativ wenig passieren. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wahrscheinlich die argentinische Justiz auch darauf hofft, dass natürlich die Spanier die Fälle selbst in die eigene Hand nehmen. Also das, was ja im Grunde auch mit der Festnahme oder eine richtige Festnahme war es ja nicht, aber man hat Pinochet festgesetzt in London. Was dadurch ja in Gang gesetzt wurde, ist, dass die chilenische Justiz selber aktiv wurde. Ähnlich ist es ja mit der Militärjunta in Argentinien passiert. Das kann natürlich auf lange Sicht alles passieren. Und das wäre wahrscheinlich auch die eleganteste Lösung, weil dann könnte man den Spaniern nicht vorwerfen, oder die Spanier müssten sich nicht vorwerfen lassen, dass man ja extra nach Argentinien, wie es eines der Opfer in unserem Film ja auch sagt, dafür müssen wir jetzt extra nach Argentinien, ne? Also weil wir hier zu Hause nicht dazu in der Lage sind. Also die Opfer finden das ja eigentlich auch nicht so gut. Ich glaube, die fänden es schön, wenn man in Spanien darüber verhandeln würde. Und das ist vielleicht auch die Hoffnung, die jetzt auch am Ende ja des Films die Ana Mesuti, also die Opferanwältin, die argentinische Opferanwältin, ausspricht und sagt, na, im Grunde haben wir schon ganz schön viel erreicht. Also das, was du auch gerade gesagt hast, endlich werden die Opfer angehört. Und es ist im Übrigen sehr wichtig, das haben wir ja auch gemerkt, wenn die aus diesem kleinen Amtsgericht in Guernica kommen, wie glücklich die sind, dass sie endlich diese Last los sind und dass endlich ein Stempel, da ist jetzt ein Stempel drauf auf der Zeugenaussage. Es ist ein Unterschied, ob die Opfer das einem Dokumentarfilmer erzählen oder einem Reporter oder es aber offiziell vor einem Gericht bestätigt wurde, dass diese Aussage getätigt wurde. Das ist im Übrigen auch auf lange Sicht für Historiker ganz entscheidend, weil natürlich eine solche Aussage wesentlich mehr Gewicht hat als die Aussage vor einem Mikrofon. In der Hinsicht ist diese argentinische Anklage durchaus auch schon ein Erfolg. Aber was dabei rauskommen wird, das ist nicht so einfach zu sagen. Zumal es ja jetzt erst eine neue Regierung gibt seit ein paar Monaten in Spanien, die ein bisschen auf wackeligen Beinen steht. Eventuell gibt es auch jetzt im nächsten Jahr schon wieder Neuwahlen. Das weiß man nicht. Aber die haben sich groß auf die Fahnen geschrieben, sich dieses Themas anzunehmen. Dass auch endlich beispielsweise die ganzen Ausgrabungen, die ja stattfinden, staatlich finanziert werden. Die sind bisher alle privat finanziert worden. Alle. ohne Ausnahme. Es gibt im Baskenland und in Andalusien einige Fälle, wo dann die lokalen Regierungen mit beteiligt waren. Aber in der Regel, also beispielsweise eine der wichtigsten Ausgrabungen ist von einer norwegischen Gewerkschaft finanziert worden. Das ist ein Armutszeugnis, sagen wir es mal so, für die spanische Demokratie. Da gibt es Nachholbedarf. Also man muss sich eben einfach auch um diese Opfer kümmern. Und das ist dann, glaube ich, auch völlig egal, wo die ideologisch vielleicht mal gestanden haben. Aber das ist eben, es ist sehr schwierig in Spanien über dieses Thema zu reden.
Was sind das für Kräfte, die das so erfolgreich zu verhindern wissen? Ist das ein sichtbarer Block oder ist das alles so auch verschwörungstechnisch ein bisschen im Verborgenen?
Nee, ich glaube, es ist verschwörungstechnisch überhaupt nicht im Verborgenen, sondern es gibt ganz klare Kräfte innerhalb der spanischen Gesellschaft, ob das die katholische Kirche ist, ob das die Großindustrie ist, ob das die großen Landbesitzer sind, ob das die Tourismusindustrie sind. Die haben ja alle massiv profitiert von dieser Diktatur und sind im Übrigen auch alle in dieser Diktatur groß geworden. Die Tourismusindustrie beispielsweise wäre ohne Faschismus in Spanien so nicht entstanden. Und gleichzeitig gibt es eben eine konservative Volkspartei, die ja als neofrankistische Partei nach Francos Tod sozusagen versucht hat, auf demokratischem Weg erfolgreich zu sein, was in den ersten Jahren nicht geklappt hat. Aber die sind eben, also Mitte der 90er Jahre auf jeden Fall an die Macht gekommen und haben ja genau ab dem Zeitpunkt, nachdem ja die Sozialisten 14 Jahre an der Macht waren, ab dem Zeitpunkt eben auch den Diskurs verschärft, auch was dieses Thema anbelangte. Also es gibt starke Kräfte, die das verhindern wollen. Das ist, da braucht man Verschwörungstheorien helfen, da gar nichts, die braucht man auch gar nicht. Weil die das ja auch jetzt inzwischen durch den allgemeinen Rechtsruck in Europa, wir haben ja jetzt in Andalusien gerade Wahlen gehabt, da sind zum ersten Mal ist eben auch eine richtige, nicht eine rechtspopulistische, sondern eine, also man kann fast sagen, eine Nazi-Partei mit 10% gewählt worden. Die haben null Interesse daran. Und ich meine, selbst der Ministerpräsident Rajoy, der ja immer eher als moderat galt, hat ja auch zu diesem Gesetz des historischen Andenkens klar und deutlich Stellung bezogen, hat gesagt, es zu nichts nutze. Und er hat es ja auch im Prinzip außer Kraft gesetzt. Das ist 2007 noch unter der sozialistischen Regierung von Zapatero verabschiedet worden. 2011 kam die konservative Volkspartei wieder an die Macht und haben dann einfach dieses Gesetz ausgehebelt auf der finanziellen Ebene. Die haben einfach 0 Euro für die Opfer zur Verfügung gestellt. 0. Und die ersten Versuche von Zapatero unter seiner Regierung waren vorsichtig, aber das waren erste Schritte. Es waren erste Schritte hin, um sich endlich diesem Thema anzunehmen und einfach das auf den Plan zu bringen, dass es so viele Opfer gibt. Und wir reden ja hier nicht von 30.000 wie in Argentinien. Wir reden nicht von 3.000 wie in Chile. Wir reden von Hunderttausenden, wahrscheinlich Millionen.
Dementsprechend viele Täter hat es ja auch dann gegeben. Wie erklärst du das auch? Na, das eine ist die Boykottierung von symbolischer Rechtsprechung, sage ich jetzt mal. Das andere ist aber auch symbolisches Gedenken von Opfern mit Gedenkstätten, die es kaum gibt, aber auch noch die Präsenz von erwiesenen Tätern an symbolisch-politischen Orten, dass da Büsten stehen oder auch diese Gedenkstätte von Franco, dieses Mausoleum, was als größte faschistische Denkmal der Welt ja ist. Wie erklärst du dir das?
Nee, das hat genau damit zu tun, dass die Übergangsphase, und das ist wahrscheinlich sowieso der Knackpunkt, über den man in Zukunft noch genauer reden müsste und wo man auch noch mehr recherchieren müsste, dass in diese Übergangsphase gilt ja immer so als vorbildlich, dass sozusagen die Opposition, die dann aus der Illegalität wieder nach Spanien zurück, aus dem Exil durften die kommen oder die waren halt im Untergrund und viele saßen im Gefängnis. Dafür ist übrigens das Amnestiegesetz gedacht gewesen, dass die endlich alle aus dem Gefängnis kommen, die politischen Gefangenen. Und man ist so ein bisschen dem Irrglauben aufgesetzt, dass eben diese Transition sozusagen ein Pakt zwischen gleich starken Kräften gewesen ist. Dem war nie so. Sondern im Grunde musste die illegale Opposition das offizielle neue Programm der stärkeren Kräfte, sozusagen der Reformer innerhalb dieses Frankismus, die nach dem Tod Francos eben wahrscheinlich auch aus opportunistischen Gründen einfach an der Macht bleiben wollten. Die wollten ja keine großen Veränderungen. Aber die Windrichtung innerhalb Europas war natürlich Demokratie. Man darf nicht vergessen, die 70er Jahre waren ein sehr bewegtes Jahrzehnt mit sehr vielen linken sozialdemokratischen Regierungen europaweit, also Bruno Kreisky, Willy Brandt in Holland, in Skandinavien. Dann gab es in Portugal die Nelkenrevolution. Davor hatte man in Spanien natürlich einen irren Bammel, dass das rüberschwappt. So, und das heißt, da haben sich dann sozusagen jüngere Politiker innerhalb dieses frankistischen Systems gedacht, gut, wenn es schon eine Demokratie geben soll, dann bestimmen wir die. Und so ist es auch gewesen. Und als sich abzeichnete, dass eben bei den dritten Wahlen dann eventuell die Sozialisten gewinnen könnten, hat man die Säbel rasseln lassen. Das ist wahrscheinlich, also auch ich kann das nur interpretieren, aber das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum eben auch Straßennamen oder eben dieses Tal der Gefallenen, warum das auch so allgemein irgendwie akzeptiert wird innerhalb der spanischen Gesellschaft.
Ja, aber hier passiert sowas ja auch jetzt noch, dass hier eine Straße für Ex-Nazis umbenannt wird und also eine kontinuierliche Auseinandersetzung, so ein bisschen eine Aufarbeitung und
klar, das steht Spanien natürlich noch bevor. Und also man darf jetzt auch nicht vergessen, also es ist auch nicht alles jetzt rabenschwarz, sondern es gibt inzwischen eben auch jüngere Richter. Es gibt jetzt beispielsweise einen Anwalt, der inzwischen ganze Gemeinden verklagt hat, wenn da irgendwo noch Straßennamen nach Franco oder nach José Antonio und so weiter benannt sind. Und der damit sehr viel Erfolg hat. Das heißt, der zwingt diese Gemeinden dazu, diese Straßen umzubenennen. Das heißt, es ist etwas in Gang gekommen in den letzten 20 Jahren in Spanien, was ich für unumkehrbar halte. Selbst wenn es zu keinem wirklich großen Prozess kommen sollte, wird auf lange Sicht sich was ändern. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Weil auch in der Bundesrepublik war das ja was auf der juristischen Ebene auch eine ziemliche Pleite. Machen wir uns mal nichts vor. Ich meine, es gab einen Mann, der das ändern wollte mit Fritz Bauer. Und ansonsten war da eine ziemliche Fehlanzeige. Also, dass jetzt eben noch Leute verurteilt werden, scheint mir fast so ein schlechtes Gewissen zu sein. Aber also lieber spät als gar nicht. Klar, es gibt Kräfte in Spanien, die das alles auf dem biologischen Weg lösen wollen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass denen das doch auch irgendwann auf die Füße fällt.
Das ist ja irgendwie auch auf eine Art bezeichnet, dass es eine argentinische Richterin ist, die das macht. Und aus Westeuropa nimmt niemand dazu Stellung? Oder gibt es da auch sowas wie Amtshilfe? Oder könnte man da auf dem politischen Weg nochmal Druck ausüben? Oder was könntest du dir da vorstellen noch?
Es ist natürlich jetzt zu spät, zum Beispiel Klage einzureichen gegen die Legion Condor. Aber auf einer symbolischen Ebene könnte man das machen. Es könnte beispielsweise auch, ich meine, Deutschland hat sich beispielsweise für die begangenen Verbrechen in Spanien nie entschuldigt. Also man kann da durchaus politisch Zeichen setzen, aber das sehe ich eher nicht. Das kann ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen bei der aktuellen politischen Lage. Und unter Frau Merkel gab es da nie ein Interesse. Es gab mal so eine halbherzige Entschuldigung von Roman Herzog in den 80ern, wo er sozusagen ein Grußwort nach Guernica geschickt hat zum Jahrestag der Bombardierung. Das kam bei der Bevölkerung von Guernica sehr gut an und die haben das auch durchaus als Entschuldigung wahrgenommen. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut, er ist nicht persönlich dahin gefahren, er hat das von seinem Botschafter vorlesen lassen. Also eigentlich müsste man sowas auch dann mal zur Chefsache machen. Aber da besteht kein Interesse. Auf der politischen Ebene besteht kein Interesse. Das ganze Thema der Legion Condor war ein wichtiges Thema in den 50ern und 60ern und bis weit in die 70er Jahre hinein, weil es dort vor allem von Seiten der, also die Grünen existierten ja noch nicht und die Wiedervereinigung kam ja dann auch erst später. Von Seiten der SPD gab es starke Bemühungen, dieses Thema einfach zu behandeln und auch auf die Tagesordnung zu bringen. Da gibt es also sehr scharfe Bundestagsdebatten. Also ich meine, wer hat beispielsweise die Flieger der Bundeswehr ausgebildet? Ehemalige Legion Condor-Leute.
Nochmal ganz kurz zu dem Film jetzt an sich. Der ist jetzt 2018 fertig geworden. Wie sieht's aus mit Verleih? Wo läuft er überall? Läuft er in Spanien hier?
Wir haben hier mit einem kleinen Verleih zusammengearbeitet. Der lief jetzt in verschiedenen, also ich würde mal sagen, so 13, 14 bundesdeutschen Städten. Jetzt läuft er heute hier, dann ist er noch mal eine ganze Woche in Oberhausen und dann ist erstmal hier in Deutschland eher Schluss. Aber wir sind in Spanien jetzt schon zweimal für längere Zeitperioden, haben wir so ein ambulantes Kino organisiert und waren jetzt bestimmt schon an 25, vielleicht sogar in 30 Städten. häufig aber auch in kleineren Orten und machen das oft auch außerhalb der offiziellen Kinostrukturen. Machen das mit Nachbarschaftsvereinigungen, in Theatern, in kleinen Kulturzentren. Und es ist immer voll, kommen immer sehr viele Leute, es ist immer ein riesiges Interesse. Weil der Film auch im Grunde die Tür öffnet dann für die Opfer vor Ort. Weil die sich durchaus durch so einen Film ermutigt fühlen, ihre Geschichte zu erzählen. Und das haben wir jetzt immer häufiger erlebt, dann nach den Veranstaltungen, dass zum Teil auch Menschen zum ersten Mal überhaupt ihre Geschichte erzählen. Also wir waren gerade vor kurzem in einem kleinen Ort mit vielleicht 20.000 Einwohnern und da haben uns sogar die Freunde dieser Frau später gesagt, das wussten nicht mal wir, das hat die zum ersten Mal erzählt. Und das ist sozusagen dann auch ein Erfolg, auch dieser argentinischen Klage, weil dieses Schweigen langsam gebrochen wird. Die Leute haben jetzt eben nicht mehr so viel Angst wie noch vor 10 Jahren.
Wie schwer war es insgesamt, den Film zu realisieren, so auf in solchen Strukturen oder auch bei der Suche nach Finanzierung und jetzt auch Ausstrahlungsmöglichkeiten?
Der übliche Albtraum. Also, weil das öffentlich-rechtliche Fernsehen, also wir haben das mit Arte und dem WDR gemacht, aber das öffentlich-rechtliche Fernsehen meldet sich zunehmend ab von dieser meiner Meinung nach ja europäischen Verantwortung. Und eigentlich müssten wir ja auch langsam mal von einer europäischen Erinnerungskultur sprechen. Es gibt kein europäisches Land, wo es nicht eine Diktatur gegeben hat. Entweder faschistisch und später dann auch die kommunistischen Diktaturen, über die man lieber redet in bestimmten Kreisen als eben über die faschistischen, weil da vielleicht die eigenen Familienmitglieder auch betroffen waren. Da wird leider ein großer Unterschied gemacht. Aber insgesamt sollte man sich auf europäischer Ebene mehr um dieses Thema kümmern. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat sich in unserem Fall nicht gut verhalten. Also die Arte-Redaktion ganz wunderbar, aber die WDR-Redaktion überhaupt nicht. Die wollten den Film sogar während der Produktion stoppen, aufgrund der Machart des Films, dass er nicht emotional genug wäre. Und mit Machart ist dann eben schon gemeint, dass ja der Film nicht versucht zu sensationalisieren, der versucht nicht irgendeinen Skandal auf dem Silbertablett zu präsentieren. Der versucht auch nicht zu dramatisieren, sondern er versucht relativ klar und deutlich und eventuell auch nüchtern und sachlich die Opfer zu Wort kommen zu lassen, aber auch Historiker, auch eben diejenigen, die die Beweise liefern, die ganzen Forensiker, dann die Anwälte, aber eben auch die mutmaßlichen Täter. Also es ist schon der Versuch, aus verschiedenen Perspektiven an das Thema heranzugehen und eben einfach nicht so schwarz und weiß zu sagen, hier sind die Guten, da sind die Bösen. Wenn es Böse gibt, muss das bitte auch bewiesen werden, dass die böse waren, dass die wirklich Verbrechen begangen haben. Und genau das meinen die mit Machart, dass man diese bedächtige, ruhige Herangehensweise nicht wirklich will. Und das halte ich für ein verdammtes Armutszeugnis, weil wir leben in unruhigen Zeiten, wo Fake News die Nachrichten inzwischen beherrschen. Und da haben wir ja als Leute, die für die Medien arbeiten, eine große Verantwortung, auch gegenüber dem Zuschauer. Und wenn wir glaubwürdig sein wollen, dann müssen wir uns eben auch auf der ästhetischen Ebene überlegen, wie wir solche Themen präsentieren. Und diese Präsentationsform, die jetzt Lucia und ich gewählt haben, ist auf dem absteigenden Ast und wird auch so von den Sendern nicht mehr wirklich gewollt. Und das finde ich sehr traurig, weil ich glaube, wir müssen uns mit Gesellschaft auseinandersetzen und da müssen wir eben auch Meinungen ertragen, die uns vielleicht persönlich nicht so gut gefallen. Ich meine, aber ich glaube doch, einen guten Journalisten zeichnet doch aus, dass er dahin geht, wo es auch weh tut. Und in der Hinsicht fühlen wir uns, obwohl wir ja eher Filme machen und keine Journalisten sind, aber da fühlen wir uns doch sehr stark auch so einer journalistischen Ethik und auch Moral, also sehr verbunden. Und das kann man doch nicht einfach über Bord werfen, nur weil man jetzt irgendwie die neue Sensation präsentieren muss. Und ich meine, in unserem Land sieht man es ja, wie wir zum Teil auch mit dem rechten Populismus oder mit Rechtsradikalismus, wie das in den Medien aufbereitet wird. Eben häufig sehr sensationalistisch und nicht mit dem wirklichen Willen, ins Gespräch zu kommen, genauer zu analysieren, weil diese Themen sind nicht so einfach zu greifen und die lassen sich eben häufig auch nicht in einem 2-Minüter oder im 5-Minüter auf den Punkt bringen, sondern wie in unserem Film eben auch, viele Dinge bleiben im Unklaren und können nicht erklärt werden, weil sie vielleicht erst in Zukunft erklärt werden können. Naja, und diese Skepsis darf man ja in Filmen auch nicht äußern, weil skeptische Filme sich natürlich nicht gut verkaufen lassen. Weil man soll ja einen Popcorn-Film machen, nachdem man aus dem Kino freudestrahlend herauskommt, weil man dann einen schönen Abend hatte. Das ist auch Kino und das finde ich auch, hat eine totale Berechtigung. Aber gleichzeitig hat Kino vielleicht auch die Verpflichtung, Dinge zu machen, wo es schwierig wird.